Ich habe einen Bibelvers auf dem Herzen für heute Morgen. Das ist Matthäus 5, Vers 3. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Und eigentlich ist dieses geistlich arm, heißt eigentlich im Original, sich da bedürft, also einfach zu wissen, ich bin bedürftig, meiner Bedürftigkeit bewusst zu sein. Und ich glaube, und darauf ist eine Verheißung, ihre ist das Himmelreich. Und wenn es dir so geht, wo du sagst, oh, ich verstehe manches nicht, ich will irgendwo rein, es eröffnet sich nicht, ich glaube, das ist echt ein Schlüssel, zu sagen, ich bin bedürftig, Gott, ich brauche, ich, ganz ehrlich, ich stehe hier und denke, ich weiß gar nicht, wie ich Gott lieben soll, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und das ist eine gute Position zu sagen, ich bin's nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, ich muss es auch nicht wissen und ich muss es auch nicht schaffen. Aber ich darf mich positionieren vor Gott und zu sagen, ich erklär's mir. Ich bin echt bedürftig, ich will dort rein. Und so will ich uns einladen. Also zum einen will ich euch die jetzt letzte Reihe, vielleicht können wir ein bisschen vorrutschen, weil wir werden heute nicht sehr viel mehr werden, die sind alle unterwegs, dann ist das nicht so ganz weit, das würde mich freuen. Ich mag das ein bisschen kuschelig. Sehr schön. Ja, genau, so kuschelig muss auch nicht wieder sein. Den Schweiß kann jeder bei sich lassen. Genau. Und zum anderen will ich uns einladen, einfach dass wir ehrlich vor Gott kommen, dort, wo du stehst, wenn du das Gefühl hast, ich habe gar nichts mitgebracht heute für Gott, super, halt dein Herz Gott hin, wir dürfen so kommen. Wenn du denkst, oh, ich habe so viel Freude in mir, darfst du genauso so kommen, also wir müssen jetzt nicht alle betrübt sein, aber wirklich so diese innere Haltung zu sagen, ich bin's nicht und ich kann's nicht und ich brauche dich, Geist Gottes, und offenbare du mir, führe du mich rein. Ich würde gern zum Anfang einfach beten. Vielleicht könnt ihr euch einfach damit eins machen. Wer will, darf aufstehen. Wer sitzen bleiben will, darf sitzen bleiben, wie ihr möchtet. Danke, Jesus, dass es echt ein Schlüssel ist, unser Herz wirklich vor dir zu öffnen und uns auch vor dir zu erklären, dass wir bedürftig sind, dass es nicht ich bin. Und das will ich wirklich sagen, es bin nicht ich, der dich lieben kann, es bin nicht ich, der irgendwas bewirken kann. Aber danke, dass gleichzeitig dein Geist in uns wohnt und dass alles möglich ist durch dich. Dass es gleichzeitig wahr ist, dass du uns so erhebst, dass deine Wahrheit einfach so unglaublich ist. Und ich bete, dass du uns jetzt hineinnimmst vor deinen Thron und uns zeigst, wie wir dich lieben sollen. Und echt mit deinem Geist jetzt kommst und uns Offenbarung im Herzen schenkst. Die Zeit gehört dir, Jesus. Amen. Und lass uns, bevor wir einfach auch jetzt hier mit Liedern auch Gott die Ehre geben, lass uns einfach in dem bleiben. Vielleicht kannst du an dem Platz, also ihr dürft schon auch vorkommen, ne? Vielleicht kannst du dort, wo du bist, am Platz einfach Gott ausdrücken, was du ihm sagen willst. Entweder leise oder auch gerne auch laut. Ich finde es auch schön, wenn man in einer Gemeinschaft ist, dass 2, 3 Leute vielleicht auch laut einfach Gott die Ehre geben, schon mal in Gebeten, einfach als Einstieg, und ansonsten jeder an seinem Platz auch dort, wo er ist, innerlich.
Wir sind in dieser Serie Herzreise. Wir gucken uns so unser Herz an und das, was da innerlich passiert und so. Es ist das 5. Mal, das ist der Abschluss. Und ich möchte ziemlich schnell einsteigen bei dem, wo die Svenja angefangen hat, Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und ich möchte kurz ein bisschen auf das Umfeld eingehen. Es ist also die erste große öffentliche Rede, die Jesus hält. Also das ist die Bergpredigt. Davor ging er umher, wie Jesus das immer tat, Also er hat meistens erst geheilt und gewirkt und dann Leute aufgerufen, umzudenken, zurückzukommen, sich mit Gott zu versöhnen. Und hier fängt er also danach dann an zu lehren. Und das ist der erste Satz, den er zu den Leuten spricht. Glückselig, also das ist so ein alter Begriff, glücklich zu nennen. Oder das sind Leute, die in der Tiefe etwas gefunden und verstanden haben und die dadurch auch Glück finden. Also glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also ich will hier auf eins kurz eingehen. Was heißt das? Heißt es im Glauben, dumm und unwissend zu sein? Also man könnte das so verstehen. Glückselig sind die geistlich Armen. Glücklich sind die, die im Glauben wenig Ahnung haben und die sich nicht im Vergleich zu den Schriftgelehrten und die Pharisäer, die am meisten schlecht abschneiden. Ja, ich weiß auch nicht, Gott wird schon machen. Ist das hier damit gemeint? Wo Jesus uns an anderer Stelle auffordert, unser Denken zu erneuern, uns auf das einzulassen, was Gott vorhat, in seine Gedanken reinzukommen, wo es eine Verheißung gibt, dass die Dinge, was kein Auge gesehen hat, was kein Mensch gehört hat, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Gott zieht uns regelrecht in Erkenntnis und Offenbarung hinein. Aber in manchen Übersetzungen steht dort ja Bettler und ich bin nicht schlau genug, also ich habe es vom Manfred Lanz. Wörtlich steht dort, glücklich sind die, die wissen, dass sie es geistlich alleine nicht schaffen. Glückselig sind die, die wissen, dass sie es geistlich alleine nicht schaffen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und ich glaube, hier gibt es zwei große Wahrheiten, die da drin stecken. Die allererste: Reich Gottes ist ein Gemeinschaftsding. Also die ganzen Gleichnisse, die Jesus erzählt, die Paulus benutzt, von Jesus ist das Haupt, wir sind der Körper. Auge, Ohren, Hände, Füße. Die haben genau das zum Inhalt: ich schaffe es nicht alleine. Reich Gottes hat viel Platz für starke Persönlichkeiten. Aber es hat keinen Platz für Leute, die auf dem Ego-Trip sind. Sag mal deinem Nachbar, ich brauche dich. Okay, heute sagen wir das manchmal auch zu Stühlen, weil man das Urlaub. Und das Zweite ist eine innere Haltung, die heute, die Svenja hat damit angefangen, der Reini hat im Lobpreis nochmal nachgefasst, die folgendermaßen aussieht: ich krieg das nicht aus meiner Kraft hin. Ich brauche die Liebe Gottes. Also ich brauche die, um mich zu verändern, aber ich brauche sie auch, um Ja zu mir zu finden. Geistlich arm zu sein bedeutet, ich schaffe es nicht alleine. Und es bedeutet auch, zu Bereichen in seinem Leben, die man lieber nicht hätte, Ja zu sagen und zu sagen: Gott, ich brauche dich. Das, also angefangen mit dem, dass ich das akzeptieren kann. Dass ich meine Schwachheit und meine Fehler und mein Vergehen und meine Charakterverprägung, dass ich die wirklich umarmen kann. Also nicht im Sinne von, ich feiere das, dass es die nächsten 20 Jahre so bleibt. Aber ja, da stehe ich. Ja, ich bin bedürftig. Ja, ich bin manchmal eingeschnappt, wütend, ärgerlich, zornig, aufbrausend, ungerecht, lahmarschig, getrieben. Ich mache nichts für Gott oder ich mache einen Teil von dem, was ich für Gott mache, für mein eigenes Ego. Was auch immer das ist. Arm im Geist zu sein bedeutet, also Luther hat so ein schönes Wort, fröhlich Buße tun zu können. Ja zu sagen, ja, das bin ich. Das ist Teil von mir und ich will, dass er sich ändert, aber ich werde ihn nicht aus meinem Leben ausklammern. Weil ich will diesen Teil, der Teil meines Lebens ist, in der Gegenwart Gottes aushalten, dass er ihn verändert und nicht, indem ich ihn rausschiebe und nicht anschaue. So, ich glaube, das ist geistlich arm zu sein. Jesus gibt uns ein schönes Beispiel, Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Da ist Jesus im Gespräch und dann sagt er, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ich lese gleich weiter. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das, glaube ich, beschreibt dieses Arm im Geist ziemlich gut. Schau, was ich in dem Gleichnis nicht finde, dass Jesus Fehler und Sünde nicht beim Namen nennt. Also das Problem von dem, der in dem ersten Teil ja so schlecht abschneidet, ist nicht, dass er unterscheiden kann zwischen richtig und falsch. Das konnte Jesus sehr klar. Und falsch bleibt falsch und richtig bleibt richtig. Und Jesus hat diese Spannung auch nicht aufgelöst, indem er sagt, naja, ist ja nicht so schlimm. Sondern er hat sie dadurch aufgelöst, dass er ans Kreuz ging und für Schuld bezahlt hat. Da ist die Lösung. Nicht indem, dass wir versuchen, uns manchmal auch selber zu rechtfertigen, indem wir das Schlimme nur noch halb so schlimm machen und halbwegs damit leben können. So, Jesus beschreibt hier was anderes. Er beschreibt einen Menschen, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, mit jemand anderem vergleicht und sagt, ich bin ja besser wie dieser. Und im Vergleich zu dem stehe ich gut da. Im Vergleich zu dem brauche ich keinen Gott. Ich kann mich selber erlösen. Und er beschreibt an der zweiten Stelle jemand, der sich sehr wohl seiner Schuld bewusst ist. Deshalb wagt er nicht, einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlägt sich an seine Brust und sagt: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann beschreibt Jesus diesen Austausch. Da, wo ich bedürftig bin, da, wo ich arm bin, da, wo ich weiß, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche andere und ich brauche am Ende Gott für mich, für meine Veränderung, für den Umgang mit mir, für den Umgang mit Schuld, für eine neue Prägung, für Gaben, für Befähigung, egal um was es geht, ich brauche ihn. Der hat diese Verheißung, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Gott hat ihm gegeben. Gott liebt es zu beschenken. Die Verheißung ist, wer sich selbst erniedrigt, nicht wer sich klein macht, aber wer sich seiner Schwachheit bewusst ist, der wird erhöht werden. Der wird bekommen. Es geht nicht darum, griesgrämig durch den Tag zu gehen. Ich liebe das bei Luther, eine fröhliche Buße, ein fröhliches Umdenken. Ja, ich bin mir meine Schwäche bewusst, aber ich bin mir auch bewusst, dass es jemand gibt, der das verändert. Dass es jemand gibt, der Stärke hat. Dass es jemand gibt, der Gnade im Übermaß hat. Dass es jemand gibt, der mich gerechtfertigt. Dass es jemand gibt, der mich stark spricht. Dass es jemand gibt, der an mich glaubt und der mich nicht loslässt. Im Guten wie im Schlechten, weil er treu ist. So, das ist, wo Gott uns reinlockt. Und ich glaube, das steckt alles in diesem: Glückselig sind die, die wissen, dass sie es geistlich nicht alleine schaffen. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und ich brauche dich, Jesus. Und dann gibt es eine Begebenheit, die finde ich wirklich spannend. Und ich glaube, die drückt etwas von diesem aus. 1. Samuel 19. Und ich erzähle eine Geschichte. Es geht um David, König David. Und die ganze Vorgeschichte, ich versuche die kurz zusammenzureißen. Also das Volk Gottes wollte unbedingt einen König haben, weil alle anderen das ja auch so hatten. Gott hatte ja ursprünglich Propheten, die haben gesprochen, das Volk konnte darauf reagieren oder das lassen, und es hatte eben Folgen. Und Gott wollte selber reden, sodass sein Volk selber hört. Das war Gottes ursprüngliche Absicht. Dann haben die anderen aber gesagt, aber einen König zu haben und jemand, der nach was aussieht und was repräsentiert, das ist irgendwie auch cool. Wir wollen sein wie alle anderen. So was, also ich kenne das aus mir. Also aus mir, von mir. So dieses, ich will sein wie allen anderen. Weißt du, ich will nicht herausstechen. Ich will nicht immer anders. Also, kennt ihr das? So, ich war immer zu groß für mein Alter. Selbst, weißt du, in der Masse, mein Haaransatz siehst du meistens. So, das hat irgendwie... Also manchmal ist es cool, groß zu sein, aber es gibt auch so Sachen, du standest immer vorne. Es wurde immer auf dich geguckt. Also größer wie eine Frau, so, aber so 1,82 Meter, das wäre echt nett. Ah, jetzt bin ich 1,90 Meter. So. 1,48 Meter? Nee, das wäre auch wieder nicht wie die Mitte. Das wäre auch nicht wie die Mitte. Das ist wie, ja, ich bin wieder zu klein. Könnte ich nicht ein bisschen mehr? Mein Job ist doch das und das. Mein Gehalt ist deutlich zu wenig oder deutlich zu viel. Die Karre, die ich fahre, kann das nicht irgendwie so ein Opel Astra sein? Weißt du, nett, gut ausgestattet, nicht so teuer, nicht auffällig. Kennen wir dieses Gefühl? Ich will nicht so auffallen, ich will sein wie die anderen. Also das ist die Vorgeschichte. Deshalb, Gott schenkt dem Volk Israel einen König. Es ist Saul. Und Gott wollte das Königtum von Saul bestätigen und musste es ihm wieder wegnehmen aufgrund seines Herzens. Und er schenkt das Königtum einem jungen Schafhirten, der die Veranlagung hat, sich zu kümmern. David. Und er setzt ihn zum König und salbt ihn obwohl der aktuelle König noch dran ist. Und von David, die Vorgeschichte ist, er besiegte den Löwen, er besiegte den Bären, er besiegte Goliath. Und alle feiern ihn. Und ich komme da nochmal drauf, die erste Begegnung, die David mit Saul hatte, war, als er den Goliath besiegen möchte, weil es niemand gibt, der sich das traut. Also so ein 1:1 Kampf, das ganze Wohlergehen von Israel hängt von dem Ausgang von diesem Kampf Goliath gegen den einen aus Israel, der sich traut, ab. Und irgendwie traut sich David und kommt durch. Und Saul ist derjenige, der ihm vorschlägt, naja, dann nimm, also weißt du, es traut sich ja eh keiner, verlieren wird man sowieso. Wenn du dich schon traust, dann nimm wenigstens mein Schwert und meine Rüstung, dass wir es wenigstens probiert haben. Und David geht nicht in das, was jemand anderen ihm gibt, sondern er nimmt das, was er kennt. Seine Schleuder, das Einfache, und besiegt Goliath. Danach, Israel hat einen Riesensieg und es fangen die Lieder an in Israel. Saul besiegt 1000, aber David besiegt 10.000. Als König sind es Scheißlieder. Vor allem, wenn du weißt, deine Zeit geht vorbei und der andere ist zum König von Gott her gesalbt. Und deshalb 1. Samuel 19, Vers 1, da heißt es: Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan, bester Freund von David, und zu all seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte großes Wohlgefallen an David. Und er berichtet es David und deshalb versteckt er sich. Also David versteckt sich und Jonathan sagt: Ich will mit meinem Vater nochmal sprechen. Und dann gibt Saul dieses Versprechen ab, dass er David nicht töten will. David hört es und dann kommen wir zu Vers 8. Es brach aber wieder ein Krieg aus. Und David zog aus, interessant, wer dort genannt wird, und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Und als der Sieg für Israel passiert und das Volk in Freiheit leben kann dadurch, heißt es: Und der böse Geist vom Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß und den Speer in seiner Hand hatte. David aber spielte mit der Hand an den Saiten. Und Saul versuchte, David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Er aber wich Saul aus und er stieß den Speer in die Wand. Und David floh und entkam in jener Nacht. Und er versteckt sich bei seiner Frau Michal, die rät ihn zum Fliehen. Ich habe zwei ganz kurze Punkte. Wir sehen in dem Leben von David zwei Freunde, die er brauchte. Jonathan und seine Frau. Die haben ihm wirklich geholfen. David war kein Einzelkämpfer. Er war König, er war stark, aber er hatte Freunde. Er hatte dieses gelebt: Ich schaffe es nicht alleine. Er hatte Menschen, die mit ihm auf dem Weg waren, für die er auch bereit war, sein Leben zu opfern und die bereit waren, für ihn ihr Leben zu opfern. Aber hier ist das Spannende. Als dieser Triumph da ist, kommt König Saul in eine innere Verwirrung, dass er böse wird gegen David. Und es heißt hier in Vers 9, als er den Speer in seiner Hand hatte, Da heißt es, David aber spielte mit der Hand auf den Saiten. Es geht um Hände. Saul versucht mit seiner Hand aus eigener Kraft die Sache zu lösen. Das, was ihn herausfordert, das, was ihn ärgert, auf die Seite zu schieben. Und David weiß, wie Saul tickt. Er hat die Verfolgung mitgemacht, er wurde gewarnt, er wurde zwar wieder getröstet, aber er kennt die Vorgeschichte. Und dennoch ist er bereit, da Saul zu dienen. Und man liest es immer wieder, dass immer wenn dieser böse Geist, also dieses Aggressive, dieses Zerstörerische, dieses Depressive über Saul kam, spielte David die Harfe, weil es ihm in seiner Seele gut tat und ihn herausholte. Schau, ich sehe nirgends, dass David sagte, Jonathan, dich kann ich leiden, aber zu deinem Vater, das brech mal ab. Der ist doof. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der nervt mich, der fordert mich heraus. Ich versuche das Problem zu ignorieren, indem ich wegbleibe. David hatte die Größe, sich dem zu stellen. Er ist dem nicht ausgewichen. Er konnte sogar dem, der ihm nach dem Leben trachtet, dienen und ihm Gutes tun. Das war das Herz von David. Das Herz von David war nicht, wie komme ich aus der Sache raus, sondern wie diene ich dem Nächsten? Das war das Herz Davids. Und interessant, Saul versucht es durch seine Kraft zu lösen, indem er versucht, David umzubringen. Und David hat seine Hand an der Harfe, um Gott zu erheben. Und ich glaube, das wird hier nicht berichtet, aber man sieht es. Es gibt eine dritte Hand. Das ist die Hand Gottes, die über dem Leben von David wacht und ruht und die dafür sorgt, dass der Speer ihn nicht trifft. Ich hätte mich nicht getraut, auf David einen Speer zu werfen. Also, das hat nichts mit Gott zu tun. So allein deshalb, wenn ich weiß, der Typ hat Löwen erledigt, der hat Bären erledigt, der hat mit einem Schuss Goliath umgehauen. Der Typ weiß, wie man trifft. Wenn ich den verfehle und der Speer irgendwo rumliegt, er wird treffen. So ein Typ war David. Wenn der das Ding in die Hand nimmt und wirft, er trifft. Ich habe nur einen Versuch und wenn der schief geht, bin ich der Arsch. Aber es ist das einzige Mal, also es gibt andere Stellen, aber es ist immer dasselbe Prinzip. Wenn es um ihn geht, erhebt David nicht die Hand und kämpft für sich, sondern er bleibt an der Harfe, er bleibt in der Anbetung Gottes und vertraut darauf, dass Gott für ihn kämpft. Das ist David. David hatte Freunde, die ihm halfen. Jonathan und seine Frau Michal. David lebte für das, wo Gott ihn gesalbt hat. Deshalb besiegte er Löwen, Bären, Goliath und er besiegte später die Philister. Und David nutzte nicht dieselben Waffen wie Saul. Saul hatte den Speer, um zu töten. David hatte die Harfe, um Saul zu beruhigen und um Gott zu loben. David legte nicht Hand an den Speer. Er ließ die Hand Gottes für sich kämpfen. Hier ist das Ding. der Feind kann nicht töten, was Gott in deinem Leben gesalbt hat. Also ich sage das nochmal. Der Feind kann nicht töten, was Gott in deinem Leben gesalbt hat. Wozu Gott dich gesetzt hat. Wenn du nicht anfängst, es selber in die Hand zu nehmen, sondern Gott für dich streiten lässt, wird es niemand gelingen, dich unterzukriegen. Gott wird ans Ziel kommen. Gott wird dich erheben. Die Zeit des Triumphes wird da sein. Und wenn sich jemand gegen dich stellt und sind es Zehntausende, wirst du nicht wanken. Komm, wir stehen mal auf. Mein Herz. Darum geht's ja. Unser Herz ist manchmal verletzt und wenn es verletzt ist, ist es getroffen und da gibt es einen tiefen Wunsch nach Vergeltung. Und dieser Wunsch ist ein himmlischer, weil es geht um Wiederherstellung. Aber wenn wir die himmlische Wiederherstellung sehen wollen, dann müssen wir auch auf die himmlische Art und Weise da reingehen. Und das, was Jesus uns gelehrt hat, was wir im Leben von David auch sehen, ist, Gott streitet. Gott streitet gegen die, die versuchen zu zerstören, zu rauben und zu fressen. Und er bringt sie zur Umkehr oder egal, was er mit denen macht, aber das, was er in deinem Leben gesetzt hat und was er dir geschenkt hat und was er bei dir gesalbt hat, das wird er durchbringen. Ihr dürft das Amen gerne auch lauter sagen. Ich habe es zumindest auf den Lippen gelesen, ist auch egal. Komm, wir machen. Wenn es dir so geht, heb doch einfach deine Hand, wo du merkst, da bin ich. Und wenn jemand in der Nähe steht, der keine Hand gehoben hat oder der sagt, das ist auch egal, ob meine auch oben ist, segne doch mal den neben dir. Warum? Weil wir brauchen uns. Wir brauchen uns miteinander. Und was auch immer du denkst, was Gott dem anderen sagen will, sprech's ihm mutig zu. Und dann gebe ich uns einen kurzen Moment und dann würde ich noch beten und noch für was einladen und so, aber genau.